Ja, guten Morgen miteinander. Speziell unseren Ladies ein herzliches Willkommen auch von mir. Es ist so wunderbar, dass wir eine Gemeinde auch sein dürfen mit Müttern, die wirklich ein Herz haben für nicht nur Jesus, sondern auch für ihre Kinder. Es ist ein wunderbarer Tag. Ich freue mich mit euch. Ja, Jim hat schon gesagt, nicht nur in 2 Wochen Gemeinschaft zu haben, sondern auch jetzt. Heute ist der Tag auch, zum Miteinander zu sein und Verbindung zu haben. Und bevor ich zur Predigt komme, meine Lieben, möchte ich noch etwas Wichtiges mit euch teilen. Es ist nicht nur der Fellowship Sunday in 2 Wochen, sondern in einem Monat ist Pfingsten. Findet ihr Pfingsten wichtig?
Ja.
Schon. Ja. Ist schon gut, dass es Pfingsten gibt. Ja. Gut.
Ja.
Ja, wir sind eine Pfingstgemeinde. Übrigens, falls ihr das nicht wusstet. Aber an Pfingsten ist nicht nur Pfingsten, sondern an Pfingsten ist der Marktplatz. Habt ihr das gelesen? Der Marktplatz unserer Kleingruppen. Dort an diesem Pfingstsonntag, ja, gibt es einen besseren Tag. An diesem Sonntag darfst du deine Kleingruppe uns allen vorstellen. Wenn du eine Kleingruppe hast und die bereits am Leben ist und auch im nächsten Semester am Laufen ist, dann kannst du deine Kleingruppe vorstellen. Wenn du eine neue Kleingruppe auf dem Herzen hast, und ich bin froh, es haben sich schon 2, 3 Leute bei mir gemeldet, die etwas auf dem Herzen haben, dann ist das auch die Gelegenheit, an diesem Marktplatz am Pfingstsonntag deine Kleingruppe vorzustellen. Und nun, es gibt noch ein Zeitfenster, also du hast noch etwas Zeit, so rund 2 Wochen, um zu überlegen, zu beten, Jesus, ist es für mich dran? Eine neue Kleingruppe, eine Themengruppe oder eine herkömmliche Life-Group, wie wir sie bei uns nennen, ins Leben zu rufen. Wir brauchen immer wieder auch neue, inspirierende Kleingruppen. Ich bin froh, wir haben wirklich, glaube ich, ein tolles Jahr hinter uns mit vielen coolen Ideen und auch Themenschwerpunkten. Und jetzt ist einfach wieder etwas Neues dran. Und vielleicht bist du die Person, die Frau die, oder auch der Mann, der diese neue Gruppe auch ins Leben ruft. Melde dich doch bei mir, wenn du das auf dem Herzen hast. Es kann wirklich auch so mal nicht vielleicht etwas, was wir bis dahin gemacht haben. Es geht einfach auch in unseren Kleingruppen darum, egal ob das ein Themenschwerpunkt ist oder sonst eine Kleingruppe, dass wir miteinander Gemeinschaft haben, wie Jemison gesagt hat, aber auch, dass wir miteinander als Nachfolger, als Jünger von Jesus unterwegs sind. Oder? Da brauchen wir verschiedene Formen, verschiedene Arten, wie wir leben als Christen, miteinander teilen und miteinander das gute Land einnehmen in unserem persönlichen Leben. Ich freue mich ja, und bin gespannt, was Gott auch im Sommer noch für dich und mich und uns als Gemeinde auch geplant hat. Nun, Szenenwechsel. Seid ihr bereit für das Spiel der Spiele? Wer von euch liebt Spielen? Aha. Also ich kenne ja viele von euch und ich weiß, viele von euch sind wirklich Spielfreaks, oder? Ihr gebt es nicht zu, oder? Aber ich weiß, ihr könnt ganze Sonntage und Samstage durchspielen. Also da gibt es zumindest eine Gruppe hier, die ein bisschen einen Ruf hat, oder? Und auch dann sonst sehr, ja, am Sonntag sehr gemächlich und zurückhaltend. Aber wenn es um Spielen geht, da habe ich schon gehört von Leuten hier in dieser Runde, da kommen die Emotionen hoch. Und ich lade dich heute Morgen in ein Spiel ein, das Risikospiel. Ist mein Lieblingsspiel. Ich bin nicht so, ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein Spielfreak. Aber das Risiko, das hat es mir angetan. Wer kennt das Risiko? Wer möchte gern Risiko spielen heute Morgen? Okay, gut, haben wir ein paar. Du kannst heute mit mir oder mit uns allen Risiko spielen. Nun, ich finde es spannend, weil beim Risikospiel lernst du einander kennen. Habt ihr das auch festgestellt, diejenigen von euch, die gern Risiko spielen? Du lernst einander kennen, wie du wirklich tickst, oder? Sonst denkst du, ja, wer ist jetzt die Person? Wie tickt die Person? Aber beim Risikospiel findest du auf einmal die Strategen. Du findest diejenigen, die so hinten durchkommen und das Feld abräumen. Nach meiner Erfahrung gibt es verschiedene Taktiken, wie du das, das Risikospiel spielen kannst. Für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, es ist ganz einfach, für einfach Gestrickte. Es geht darum, die Welt zu besitzen. Ja. Es geht darum, mit anderen Worten, die Welt, die 5 oder 6 Kontinente einfach abzuräumen und die Gegner einfach aus dem Weg zu räumen. Das ist ein bisschen ein brutales Spiel, oder? Eben für einfach, ich sage jetzt nicht für einfach Gestrickte, weil es hat schon auch eine Strategie. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, wenn du Risiko spielst, oder der Simon hat im Vorfeld schon gesagt, hey, ich habe da eben die Nächte durchgezockt, wie räumst du, wie nimmst du die Welt ein? Welche Strategie fährst du? Es gibt diejenigen, habe ich beobachtet, die setzen sich einfach mitten in die Mitte der Welt und von da aus nehmen sie das Feld ein. Oder so das Herz, Europa und dann Amerika, Asien. Aber da gibt es die anderen. Die positionieren sich so am Rand der Welt. So, denkst du, so unscheinbar. Denkst du, ah, die werden es nie schaffen. Und vor allem so von Südamerika kommen sie. Oder, und räumen das ganze Feld ein, Nordamerika, dann nach Europa. Und denkst, wie hat der das geschafft? Einer von Südamerika, am Schluss das Spiel zu gewinnen und der im Zentrum war, denkst, gibt es nicht mehr. Verschiedene Strategien. Ich weiß nicht, was deine Strategie ist. Es gibt noch eine dritte Strategie. Die dritte Strategie ist, nein, ich gehe lieber an die Whisky-Degustation, anstatt beim Risiko mitzuspielen, weil, ja nun, es ist halt schon ein Risiko. Das Risiko ist, dass es dich nicht mehr gibt. Also mit dem musst du leben können, wenn du dieses Spiel spielst, dass du irgendwann, vielleicht nach einer Stunde, nicht mehr existierst und dann zuschaust und sagst, nein, ich bin sowieso nicht so ein Spielfan, dann lassen wir es sein. Was ist deine Strategie? Wo würdest du dich positionieren? Es hat hier verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich irgendwo in der Mitte oder am Rand, oder es gibt noch die andere Möglichkeit. Ja, ich sage jetzt nicht, lauf aus dem Saal raus, oder nimm nicht teil, sondern du kannst grundsätzlich sagen, nein, ich stelle meine Kämpfer an den Rand. Oder man könnte jetzt sagen, außerhalb der Welt. Oder? Dass sie nicht irgendwo auf der Welt verteilt sind, sondern so irgendwie auf dem Boot draußen oder so am Rand. Oder? Das ist auch eine Möglichkeit. Wo positionierst du dich heute? Und meine Frage nun an euch, ich denke, ja, okay, ja, wir haben doch hier eine Predigt, oder? Um was geht's? Was möchte ich mit euch teilen? Meine Frage ist nun an dich, wo würdest du die Gemeinde von Jesus positionieren? Heute, wir sind in einer Themenreihe seit einigen Monaten dran, uns über die Gemeinde, über die Ekklesia, über die Kirche Gedanken zu machen. Wo würdest du die Gemeinde von Jesus, wenn du Jesus wärst, das bist du nicht, aber stell dir mal vor, wenn du Jesus wärst, wo würdest du die Gemeinde auf dieser Weltkarte positionieren? Wo steht deine Gemeinde? Wo soll deine Gemeinde gepflanzt werden? Also die Spielfreaks, jetzt bist du dran. Wir spielen heute Gemeinderisiko. Komm, ich möchte ein paar Döckerli sehen heute Morgen. Israel, ja. Israel, ja. Ja. Okay, da ist radikal, alles verteilt. gelben sind die Pfingstgemeinden. Es hat nur eine besetzt, ja. Die Grünen sind die Täufer. Vielen Dank, ja, das ist mal tipptopp. Hey, das sieht wunderbar aus, ein bisschen chaotisch, aber wunderbar auf dem Erdball verteilt. Die verschiedenen Gemeinden. Ist ja schon spannend. Jede Woche kommen nicht nur, oder jeden Tag kommen nicht nur neue Gemeinden dazu, sondern jeden wahrscheinlich Monat kommen x Dutzende neue Gemeindebewegungen dazu. Wir sind ja eine SPM-Kirche. Wir gehören zum Freikirchenverband der Schweizerischen Pfingstmission. Jeden Monat kommen x welche neue Verbände dazu. Es gibt, das weiß niemand so genau, aber es gibt über 20.000, 30.000, das ist schwierig abzuschätzen, Gemeindeverbände in der Welt. Da reden wir nicht von einzelnen Gemeinden, da gibt es Millionen von Gemeinden. Aber über 20.000 bis 30.000 Verbände. Schon noch verrückt. Und weshalb? Weshalb haben wir so viele auch Verbände, Ausrichtungen? Nun, gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Aber eben verschiedene Strategien, wie Menschen mit Gott zusammen partnern. Wie sie die Gemeinde bauen wollen. Die einen betonen, ja, wir sind eine Pfingstgemeinde, wir betonen gewisse Dinge, die Täufer betonen andere Dinge. Die, wie auch immer, die Baptisten haben dort wieder andere Akzente, die sie setzen, die ihnen wichtig sind. Und sagen, hey, das lehrt uns die Bibel. Und wir sagen, aber das lehrt uns die Bibel auch. Wer hat jetzt recht? Das Problem ist manchmal einfach, dass dann, wenn du so diese Vielfalt anschaust, dass auch so diese Gefahr ist, dass wir sagen, hey, wir haben es gecheckt. Wir wissen es übrigens besser als ihr, oder? Es ist manchmal eine Gefahr, dann auch sich abzugrenzen. Eben auch in einem Strategiespiel fährst du jetzt auf Abgrenzung, eben ganz am Rand, und dann übernimmst du das Feld. Oder welche Strategie fährst du, um Gottes Mission hier in der Welt als Gemeinde auch auszuleben? Vielleicht habt ihr in den Medien gehört, die letzten paar Wochen im SRF war eine Gemeinde sehr präsent. Aus der Ostschweiz in Walzenhausen. Habt ihr das mal gehört? Ist noch speziell, ich habe diese Beiträge angeschaut. Das war spannend, wie diese vor 20, 30 Jahren angefangen haben, als eigentlich radikale Nachfolger von Jesus, die vor allem auch Betonung legten auf Kindererziehung und die Kinder in den Werten Gottes zu unterscheiden. Jetzt sind einige dieser Kinder ausgestiegen und haben erzählt, was geschehen ist. Ich möchte nicht ins Detail gehen, oder? Aber manchmal denkst du, wir wissen jetzt, was Jesus möchte, und dann kommst du in Extreme hinein, die am Schluss dann das Ganze fast zum Kippen bringen. Was wünscht sich Jesus für eine Gemeinde in Bezug auf die Positionierung in unserer Welt? Wo soll die Gemeinde von Jesus sein? Und da geht es mir heute nicht primär um die Frage, soll sie etwas charismatischer sein, soll sie etwas dort mehr betonen, oder soll sie evangelistischer werden, oder mehr auf die Lehre. Ja, je nachdem wirst du dort das finden oder das. Und jeder hat am Schluss das Gefühl, wir sind alle ausgeglichen, vergiss es. Darum eben gibt es so vieles, weil eben nicht alles so ausgeglichen ist, wie es uns auch lieb ist und darum ist Jesus lieb ist. Und trotzdem, diese auch Frage, wo möchte Jesus in unserer Welt die Gemeinde haben? Wie soll diese Gemeinde aussehen? Nun, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Vortragsreihe, das habe ich heute nicht vor, sondern ich möchte die Grundsatzfrage der Positionierung heute mit euch anschauen. Wo ist die Gemeinde in dieser Welt, auf dieser wunderbaren Weltkarte positioniert? Und zwar nicht unbedingt in Bezug auf, ist jetzt in der Schweiz, es braucht ja Gemeinden überall, es braucht Gemeinden in der Schweiz, es braucht Gemeinden auf dem ganzen Erdball, das haben wir dank Simon so wunderbar gesehen. Es darf überall verteilt sein. Aber kann es auch sein, dass die Gemeinde eben nicht irgendwo auf einem Kontinent ist, sondern dass sie da am Rand ist, eigentlich nicht zur Welt zugehörig. So ganz am Rand. Diese Frage möchte ich heute mit euch anschauen. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Johannesevangelium, den Jesus am Ende seines Lebens in dem Sinn gebetet hat, anschauen, einen Auszug aus dem hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus ein Stück weit seinen Herzschlag für nicht nur die Jünger, sondern für die Gemeinde weitergibt und das mit dem Vater bespricht. Jesus spricht in diesem Text Grundwahrheiten aus, wie wir uns positionieren sollen. Er schlagt einiges. Ich werde nicht das ganze Gebet anschauen, aber ich möchte einen Auszug aus diesem Gebet, wo es darum geht, Jesus, wie stellst du dir das vor? Wie soll deine Gemeinde hier auf diesem Erdball positioniert sein? Das ist meine Frage heute, auch an diesen Text im Johannes 17, Verse 14 bis 18. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich, nicht sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Denn dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das Kernthema in diesem Text ist die Welt. Und wenn du schaust, ja, was meint jetzt Jesus mit der Welt? Was steht hier auch im Urtext mit Welt? Da steht, findest du Kosmos. Wer hat schon vom Kosmos gehört, oder? Wir brauchen das Wort immer wieder, oder? Ja, schau den Kosmos an. Und schauen wir die Welt an, die Weltkarte, oder? Und Jesus macht hier ein paar, glaube ich, ganz zentrale Aussagen zu auch seinem himmlischen Vater und in Bezugnahme auf sein Leben und wie die Jünger von Jesus, wie seine Gemeinde auch unterwegs sein soll. Er sagt etwas, das ganz wichtig ist. Eben, ich habe euch gefragt, ja nun, wir sind überall da verteilt, aber Jesus sagt hier etwas so zum Rand. Er sagt, meine Jünger, ich und meine Jünger, meine Gemeinde, und da spielt es keine Rolle, ob es eine Baptistengemeinde ist, ob es eine Pfingstgemeinde ist, ob es eine charismatische Gemeinde ist, ob es eine Brüderverein-Gemeinde ist, spielt keine Rolle, solange es eine Ekklesia von Jesus Christus ist. Okay? Ich lerne immer wieder von anderen, also ich bin froh, dass Gott uns eine Vielfalt gibt. Zentral ist, haben wir Jesus lieb, folgen wir ihm nach, machen wir Menschen zu Jüngern, das ist das erste Kriterium. Und Jesus sagt hier, meine Gemeinde gehört nicht zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu diesem Kosmos. Aber hey, wenn du nicht zu dieser Welt gehörst, wie bist du dann da? Also ich sehe niemanden schweben, oder? Ist jemand schon am Schweben? Nicht? Ihr seid alle da, ihr seid alle physisch präsent. Und Jesus sagt aber, hey, lieber Freund, du gehörst nicht zu dieser Welt. Diese Gemeinde, das christliche Zentrum Rheinfelden, es gehört nicht dieser Welt, es gehört nicht diesem Kosmos. Was sind wir dann? Aliens. Die englische Übersetzung übrigens, wenn du das in Englisch liest, im 1. Petrusbrief, da steht, Steve weiß das, da spricht die NIV-Übersetzung von Aliens. Wir sind Aliens. Und damit, ja, ihr lacht jetzt, damit meint die Bibel Fremde. Oder? Wir sind Fremde. Was Jesus hier sagt, wenn wir nicht zum Kosmos gehören, sind wir Fremde, ja? Weil wir gehören nicht dazu. Das ist schon noch irgendwo brutal, aber ich will vielleicht dazu gehören, oder? Oder? Vielleicht auch nicht, das ist die Frage. Aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Was meint genau Jesus damit? Das ist die springende Frage. Weil meine Füße sind voll auf diesem Erdboden. Er hat mich hier hingesetzt. Er hat Mütter, wie wir vorhin auch gefeiert haben, er hat ihnen diesen Segen gegeben, Menschen auf die Welt zu bringen, zu gebären. Aber Jesus meint damit etwas anderes. Jesus meint damit eine Ordnung, ein Ordnungssystem. Jesus meint damit, dass wir nicht irgendwo zu diesem Weltlichen, wir sprechen dann manchmal vom Weltlichen, oder? Verstehen wir manchmal, was das Weltliche wirklich auch bedeutet. Jesus sagt, wir gehören nicht zur Ordnung, nicht zum System dieser Welt, die gefallen ist. Wir gehören nicht zu den weltlichen und auch gefallenen Strukturen, die Menschen leben und die Menschen, die eben noch zu dieser Welt gehören, auch aufrechterhalten. Das meint Jesus damit. Ja, hasst Gott diese Welt, wenn er nicht zu ihr gehört? Nein, weil dasselbe sagt uns Johannes, Gott liebte diese Welt, dasselbe Wort, der Kosmos, so sehr. Diese Welt, diese Weltordnung, nicht, dass er sagt, hey, das ist gut, aber Jesus liebt, der Vater liebt die Welt, wie sie ist und will sie durch Christus verändern. Er liebt sie bedingungslos. Und deshalb hat er Jesus in die Welt gesandt, um eben auch diese Weltordnung, die nicht seiner Ordnung entspricht, zu verändern. Und das ist Good News. Weil wenn du mal genauer hinschaust in dein eigenes Leben, in dein Umfeld, wirst du merken, hey, Jesus redet da nicht einfach irgendwie so etwas weit weg von uns, sondern diese Weltordnung, sie bringt dir keinen Segen. Aber das Problem ist, viele Menschen denken, das ist cool, das ist toll, auch Christen. Auch Christen. Weil wir kommen vom Kosmos, du auch. Dort sind wir her, jeder von uns. Niemand ist seit Geburt nicht dieser Welt zugehörig. Jeder von uns, der hier ist, egal wo du stehst heute in deinem Lebensweg, jeder ist mal, hat mal zu dieser Welt gehört. Aber die Bibel sagt uns, dass wir durch Christus eben in eine neue Ordnung hineinversetzt worden sind. Wir sind von dieser Welt, wo regiert wird vom Fürsten dieser Welt, sind wir in die neue Ordnung hineinversetzt worden. Was ist die neue Ordnung? Das Königreich Gottes. Wir sind ins Reich des Sohnes hineinversetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Sohns, sagt uns der Kolosserbrief. Und nun sind wir nicht nur, hey, Halleluja, wir sind in einem neuen Reich, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, weil du kannst nicht zur Welt, zum Kosmos gehören und zum Reich Gottes. Ist nicht möglich. Entweder bist du dort oder du bist dort. Deshalb sagt Jesus, hey, ich bin nur auf Besuch in diese Welt gekommen. Ich habe nie zu dieser Welt gehört, sagt er in unserem Text. Und wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, gehören wir auch nicht mehr zum Kosmos, zur Welt, sondern wir gehören nun zum Reich des Vaters, des Sohnes. Es gibt die Bibel ganz unterschiedliche auch, Ausdrücke uns bekannt. Das Reich des Lichts, oder? Ist alles dasselbe. Das Himmelreich, das Königreich. Wir gehören in dieses Reich, oder? Wir gehören nicht mehr zum Alten dazu. Da können wir sagen, ja, das ist toll. Es ist so super, ein Bürger des Himmelreichs zu sein. Aber mit dem will Jesus noch etwas mehr sagen, weil das sagt er uns auch in diesem Text, den wir zuvor gelesen haben. Ich sagte zum Vater, Vater, ich habe meine Freunde gelehrt, was es heißt, im Königreich Gottes zu leben. Die Bergpredigt ist ein Ausdruck des Lebens im Königreich Gottes. Und wir gehören nicht nur nicht mehr zum Kosmos, sondern wir gehören ins Reich Gottes, aber wir gehören auch in die Wege und in den Leitpfad des Reich Gottes. Und da ist manchmal eben auch der Kampf, den kennen wir alle. Wir gehören nicht mehr dazu, absolut, wir sind ja, eben absolut am Rand hier, wir gehören nicht zu dieser Welt, oder? Wir sind Himmelsbürger, da ja, steht nur, was steht da? Ägypten, Südafrika, nun, ja, ich bin Schweizer, aber eigentlich meine primäre Identität ist, ich bin Himmelsbürger. Oder? Aber Jesus lehrt seine Jünger auch, als Himmelsbürger zu leben. Oder? Und das ist das Umkämpfte in unserem Leben. Weil wir kommen von einem anderen Reich, das uns anders gelehrt hat, wie wir leben. Wir sehen um uns herum eben all das, was eben das Himmelreich auch nicht verkörpert, oder? Wir sehen es vielleicht am Arbeitsplatz, mir gerade jemand zuvor erzählt, am neuen Arbeitsplatz wird nicht mehr geflucht, ja, das ist doch mal gut, oder? Also anscheinend am alten Arbeitsplatz wurde geflucht, oder? Und alles, was sonst. Wir sehen in so vielen Facetten, wie Menschen, die zu dieser Welt gehören, anders leben. Ist dir das auch schon aufgefallen? Nicht, dass ich das Gefühl habe, hey, ich habe schon alles im Griff, aber es fällt schon auf, dass Menschen, die eben zum Kosmos gehören, schon andere Werte haben, oder fällt dir das nicht auf? Aber wie ist es, wenn das unser Leben prägt? Und Jesus möchte ja, dass wir eben nicht zu dieser Welt und zu diesem System, zu diesen Ordnungen gehören. Und das ist, was die Bibel auch die Heiligung nennt. Die Heiligung heißt nichts anderes, als dass wir immer mehr, ganz einfach ausgedrückt, so werden wie Jesus, aber so werden, wie es im Königreich Gottes zu und her geht. Das ist, was die Gemeinde von Jesus hier auf Erden verkörpern soll. Ja, wir gehören nicht zu diesem System, wir leben nicht nach diesen Prinzipien. Und das Harte ist, und es ist so, Jesus sagt, hey, es wird nicht einfach werden. Schauen wir mal, was Jesus sagt, dem Vater. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und nun hasst sie die Welt. Ist dir auch schon aufgefallen, ohne dass die Leute dir das sagen, aber die Leute, wenn du auch für Dinge einstehst, die richtig sind aus der Sicht der neuen Ordnung, dann können dich die Leute, obwohl du sehr lieb zu ihnen bist, die können dich ablehnen. Hast du das auch schon erlebt? Es kann an der Schule sein, es kann am Arbeitsplatz sein, habe ich erlebt, ich habe beides erlebt. Leute sagen, hey, ich bin so froh, hast du mir von diesem Jesus erzählt und von was wirklich auch seine Ordnungen sind, und andere sagen, hey, spinnst du? Hör auf mit dem Zeug, oder? Geh mir aus dem Weg. Mit deinen Nachbarn. Die Leute können dich, deine Nachbarn können dich grundlos hassen. Weshalb? Nicht, weil du unhöflich bist und Partys morgen um 3 machst, sondern einfach, weil du zur neuen Ordnung gehörst. Das kann sein, muss nicht sein, aber Jesus spricht von dem. Einfach zum Sagen, hey, es ist normal. Es ist normal. Wenn wir zur Ordnung des Königreichs gehören, werden dich nicht alle lieben. Es ist befreiend zu wissen, es müssen mich nicht alle lieben. Jesus haben nicht alle geliebt. Es ist gewusst. Also das Gefühl, Jesus haben alle Leute geliebt. Viele haben ihn nicht geliebt. Weil Jesus nicht von der Welt kam und die weltlichen Dinge lebte, sondern weil er wirklich sagte, hey, der Vater hat andere Standards, das Königreich Gottes lebt nach etwas anderem. Und das hat Jesus uns mitgeteilt. Jesus hat uns nicht gesagt, schau mal selber, wie ihr dann zurechtkommt. Sondern Jesus hat uns in seinem Wort, in seinen Lehren, das weitergegeben, was uns hilft, eben nicht nach der Ordnung, nach dem Kosmos zu leben, sondern nach der Ordnung der Basileia. Des Königreichs. Also wir gehören nicht zu dieser Welt. Und Jesus will in unserem Leben, auch uns als Gemeinde, wir sind sein Heiligtum, wir sind ein heiliges Volk, sagt uns die Bibel. Wir sollen diese Heiligkeit in unserem Leben widerspiegeln, soll zum Ausdruck kommen. Die Menschen sollen sehen, auch wenn sie sagen, der ist mir zu heilig, der macht dies und jenes nicht, ja, dann sollen sie. Es ändert nichts, dass wir berufen sind, bestimmt sind, Menschen zu lieben. Auch wenn sie das nicht wollen. Aber Jesus sagt noch etwas anderes. Und bevor ich auf das zu sprechen komme, mir fällt auf, nicht nur eben, dass es da 20.000 oder mehr Bewegungen gibt, die einen betonen dies, die anderen jenes, aber auch in der Christenheit, egal ob du in einer Pfingstgemeinde oder in einer Baptistengemeinde oder in einer Brüderverein-Gemeinde bist, die Menschen haben tendenziell, das ist meine Beobachtung, auch wenn wir über solche Dinge reden, so entweder oder, aha, auch die Gemeindeverbände, entweder sind wir so völlig weg, weißt du, von abgeschottet, wie jetzt die Bewegung, die ich da erwähnt habe, die, wenn du denen anrufst, da bekommst du keine Antwort, wenn du da klopfst, dann gehen die Türen nicht auf, die sind wirklich am Rand. abgeschottet. Aus theologischen Gründen, absolut, ja. Es gibt auch Gemeinden, Christen, die wirklich sagen, hey, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, mit dieser Welt haben wir nichts zu tun, wir sind irgendwo am Rande, oder? Wir gehören weder hierher, so sind wir, ja, auf dem Meer, auf dem Segelboot, oder? Das ist ein schönes Segelboot. Sind wir da weg vom Strudel der Menschen, oder? Die Geschichte, die Kirchengeschichte lehrt uns das. Das ist eine schöne Theorie. Wenn du schaust in der Geschichte der Kirche über die letzten 2000 Jahre, wirst du x Beispiele finden, wo genau das passiert ist. Wo man sagt, hey, wir wollen nicht mehr, wir gehören nicht mehr zu der Welt, also sondern wir uns ab. Und so diese Tendenz auch, hey, entweder sondern wir uns ab oder das andere, von wo oder über was Jesus hier auch spricht, ist so, das mitten in der Welt zu sein. So die Tendenz, entweder Abschottung oder wir sind voll mittendrin in diesem weltlichen Zeug. Was ist jetzt richtig? Jesus lehrt uns beides. Und viele Menschen, auch Christen, haben extrem Mühe, beides auszuhalten oder mit beidem klarzukommen, dass wir eben nicht mehr zur Welt gehören und trotzdem sind wir in dieser Welt. Wir gehören nicht zur Weltordnung, aber wir sind mitten in diese Welt gesandt. Das ist das, was Jesus hier im Gebet mit dem Vater bespricht. Wir sind absolut Fremde, ja, weil wir nicht zum Kosmos gehören, weil wir nicht zur Weltordnung gehören, aber wir sind nicht irgendwie randständige Menschen in dieser Welt, die irgendwo abgeschottet, irgendwo auf einem Berg oder zum Teil in der Geschichte haben Kirchen und Gemeinden haben Wände gebaut, wo niemand reinsehen konnte, so abgeschottet, wo niemand in die Tür hineinkam, der irgendwie etwas Weltliches an sich hatte, der nicht zum System eben kann man fragen, ob das ein göttliches System ist. Das sind Extreme, absolut. Aber ich glaube, manchmal vielleicht in unserem persönlichen Leben, muss nicht immer extrem sein, aber wir haben wahrscheinlich alle die Tendenz, entweder lieber mehr Abschottung oder andere sagen, hey, nein, ich habe keine Angst von den Menschen in dieser Welt, von der Seuche, wie auch immer die Seuche ist, ob es die Sünde ist oder ob es andere Dinge sind, die mir irgendwo schaden könnten, sondern wir sind voll drin, wir sind nicht eine weltliche Kirche, aber eine Kirche mitten in der Welt. Mitten unter Menschen, die anders leben. Mitten unter Menschen, die auch sagen, hey, so wie du will ich nicht leben, das ist mir zu spröde, zu stier, zu langweilig. Ja? Aber schau mal, Jesus er hat sich nie von Menschen entfernt, die nach einer anderen Ordnung lebten. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Jesus ging zu all denen, die nach einem anderen Ordnungs-, nach dem Kosmos-Ordnungssystem lebten. Er ging zu ihnen, er lebte mit ihnen, er hatte sogar Verräter in seiner Schar von Jüngern. Er hatte Menschen mit einem sehr zweifelhaften Background, wo du sagst, hey, aber da weiß ich nicht, ob du da so mit deinen Bewerbungsunterlagen diesen Job bekommst. Und trotzdem gehört Jesus nicht zu dieser Welt. Ich glaube, das ist das, was die Gemeinde von Jesus in diesem Spannungsfeld, was es absolut ist. Aber in diesem Spannungsfeld sind wir berufen, hier zu sein. Ja, nicht irgendwie am Rand, wir sind zwar jetzt im Ostteil da von Rheinfelden, aber da geht es nicht um die Location, da geht es um meine Haltung, da geht es um, hey, wozu sind wir hier? Was hat Gott für einen Zweck mit seiner Gemeinde, ja, die eben nicht von dieser Weltordnung ist, aber die mitten hier drin ist? Sich nicht abzuschotten, nein, sondern um das den Menschen weiterzugeben, was Jesus gelehrt, was er verkörpert hat, wozu er steht. Für das sind wir hier. Das ist die wunderbare Botschaft. Eine Botschaft, die bei den einen zum Segen werden und beim anderen zum Stolperstein. Weil sie scheidet. Weil sie trennt. Weil Menschen sich auch entscheiden müssen. Aber unsere Aufgabe, unsere Berufung und Bestimmung als Gemeinde, als christliches Zentrum, wie auch jede andere Gemeinde hier in der Region, die sich zu Jesus Christus als ihren Haupt, Oberhaupt bekennt, sie ist bestimmt, mitten unter den Menschen zu sein. Und dort ein Segen zu sein. Dort Salz zu sein. Wie kannst du Salz sein, ja, wenn du es nicht irgendwo hinstreuen kannst? Wenn du so Angst hast, dass Menschen dich verseuchen, wenn du ihnen zu nahe kommst mit der Sünde, oder? Jesus meint hier nicht irgendwie der Mensch selber, sondern er spricht auf auch die Gefahr der Sünde. Es ist so, wenn du je nachdem mit Menschen zusammen bist, die anders leben, nun, da ist eine Gefahr. Deshalb ist noch zentral, habt ihr im Text gehört, deshalb betet Jesus ja auch. Für was? Für Schutz. Betet Jesus für körperlichen Schutz? Glaube ich nicht primär. Aber ich glaube, Jesus betet für geistlichen Schutz. Sagt er nicht im Text. Aber Jesus war der Heiler, er wusste auch, wenn etwas passiert. Und er hat auch gesagt, es kann sein, dass du verfolgt wirst, dass du dein Leben gibst. Aber Jesus betet vor allem, primär, wenn er zum Vater betet, Vater, gehen wir nochmals zurück. Ich habe sie in die Welt gesandt. Und er sagt, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Manchmal wünschen wir uns lieber, aus der Welt herausgenommen zu werden, nicht wahr? So, ja, jetzt haben wir eigentlich genug. Aber Jesus sagt, nein, Vater, ich bitte bestimmt nicht, dass du sie herausnimmst, aber ich bitte dich um Schutz, dass du sie beschützt. Beschützt auch von den Einflüssen, die eben uns von diesem Kosmos, von dieser Weltordnung in unseren Garten hineinkommen wollen und dann eben auch, oh, da hat es ja Unkraut. Ich habe da kein Unkraut gesät. Und auf einmal wächst in unserem Leben etwas oder Dinge, die eben ins Neue des Königreichs nicht hineingehören. Das kennen wir alle, nicht wahr? Wir sagen, oh nein, bei uns gibt es das nicht, oder? In meinem Garten hat es keinen Unkraut, oder? Geh mal jetzt nach dem schönen Regen in deinen Garten, was du dort findest. Ja, wir finden alle Unkraut in unserem Garten, auch in deinem. Auch wenn dein Stolz sagt, nee, in meinem Garten gibt es keinen Unkraut. Aber es gibt's. Aber Jesus bittet um Schutz, dass eben der Garten nicht überwuchert und dass wir nicht, wie uns die Bibel ja auch lehrt, auf einmal irgendwo von der Ordnung dieser Welt eingenommen werden und dann so bewusst oder unbewusst gar nicht merken, hey, eigentlich lebe ich gar nicht mehr nach dem, was Jesus gelehrt hat, sondern ich habe mich völlig angepasst an die Welt, ans Weltsystem. Deshalb habe ich zu Beginn gesagt, das kann auch Christen passieren. Ich sage das nicht als, verstehe mich richtig, als Ohrfeige, sondern ich sage es einfach, weil es die Wahrheit ist. Und ich möchte auch beten, dass wir eben in diesem Spannungsfeld auch leben dürfen als Gemeinde, dass wir absolut nicht mehr zu der Ordnung dieser Welt gehören, nicht nur als Gemeinde, sondern auch dein persönliches Leben. Wenn dein Leben Jesus nachfolgt, dann lebst du, bist du berufen, nach seiner Ordnung zu leben. Und der Heilige Geist, den wir an Pfingsten, nicht nur am Pfingsten feiern als der Geist des Lebens, er will uns helfen, dass wir eben nicht mehr nach dem Alten leben, sondern nach dem Neuen. Das können wir nicht aus uns. Aber wir sollen nicht so weltfremd werden, abgeschottet, dass Menschen, die zu uns kommen, die Jesus nicht kennen, sagen, du, was? Da schmeckt es nicht nach Heiligkeit, sondern da schmeckt es nach 50s, 60s. Warst du auch schon mal in Gemeinde und hast das Gefühl, hey, ist die Zeit stehen geblieben? Das hat nichts mit dem zu tun. Und so zum Schluss, manchmal haben Christen auch so die Tendenz, Dinge zu sagen, hey, das gehört doch nicht zur neuen Weltordnung. Vor 40 Jahren hättest du so etwas dort drüben nicht gesehen. Es gehört nicht zur neuen Weltordnung. Schlagzeug. Einfach ein Beispiel. Da wärst du, wenn du jetzt, ohne dass die Gemeindeleitung das gesehen hätte, dann Schlagzeug wäre einmal da und dann nie wieder. Solche Dinge sind geschehen. Nun, in meiner Bibel steht nichts von dem, dass das weltlich oder von dieser Welt ist. Es ist einfach anders. Die Formen ändern sich. Es gibt Christen, die stören sich, wenn da Rauch auf der Bühne ist. Die Bibel spricht nicht von Rauch. Die Bibel spricht auch nicht von Licht, dass das nicht zur neuen Ordnung gehört. Es ist deine Präferenz. Es ist auch nicht, das ist Anbetung, das ist nicht. Ja, wer bist du zum Sagen, das ist keine Anbetung, weil die mit Licht oder mit Rauch anbeten. Das sind Formen. Und manchmal verwechseln wir das. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Manchmal verwechseln wir, das gehört zum Kosmos. Der Rauch gehört zum Kosmos. Wo steht das in der Bibel? Sag's mir. Die Formen ändern sich. Wir gehören nicht zur Welt, aber wir sind voll gerufen, ausgesandt in diese Welt, um Menschen, die so ticken, wie sie sind, die so sind, wie sie sind, dort abzuholen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die er immer noch liebt, und will diese Menschen in sein Königreich rufen, will er Brücken schlagen von uns, wo Menschen die Brücke willkommen heißen oder auch ablehnen. Sei nicht enttäuscht, wenn sie ablehnen, aber Bild, Brücken, wie Bea gesagt hat, wunderbar. Bete, dass Brücken geschehen, dass wir als Gemeinde, dass du persönlich Brücken schlagen kannst zu Menschen, dass Menschen eben vom Kosmos ins Königreich hineinkommen können. Für das sind wir da. Wir sollen uns nicht fürchten. Sondern wir sollen freudig vorangehen. Wir sollen freudig, wie auch immer die Form sein wird, in einem Jahr oder in 10 Jahren Gott anbeten, mit welchen Methoden auch immer. Aber dass wir diese Ordnung Gottes in unsere Gesellschaft hineinbringen und dort auch eben das Gute des Königreichs den Menschen zugänglich machen. Für das sind wir hier, als Gemeinde und du persönlich in deinem Leben. Und ich möchte für das beten. Ich möchte beten, dass Jesus uns Gunst und Gnade schenkt, eben in diesem Spannungsfeld von nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Dass er uns in deinem Leben, in uns als Gemeinde wirklich auch den Segen schenkt, um auch das zu leben, ohne irgendwie zu mauschen. Ohne da irgendwie Kompromisse einzugehen, wo eben nichts mit dem Schlagzeug und denen zu tun haben, sondern wo wir merken, das ist eine andere Ordnung. Ihr wisst, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte für das wirklich auch beten, bitte das Ministry-Team, auch das Worship-Team, dass wir einfach einen Moment haben, wo wir uns vor Gott auch öffnen und sagen, hey, wo stehe ich? Bin ich mehr, lieber ein bisschen abgeschottet, da bin ich auf dem sicheren Gleis, oder vielleicht merkst du, okay, eigentlich merke ich so in meinem Leben, meine Lebenseinstellung, meine Haltung, eigentlich bin ich schon ein bisschen zu sehr mit auch den Dingen des Kosmos verstrickt. Und Jesus klagt dich nicht an, sondern er sagt einfach, mein lieber Freund, komm da einfach raus. Komm raus und lass dich auf mich ein. Ich möchte dich wirklich auf Segenswegen führen, auf grüne Auen bringen. Dass du dich einfach Jesus verfügbar machst. Dass du Jesus das gibst, was er dich gelehrt hat, dass du das hineinlegst in sein Königreich. Vater, wir danken dir, dass du die Welt liebst, diesen Kosmos. Nicht was alles auf der Welt geschieht, liebst du. Aber du liebst die Menschen, die so weit weg sind von deinem Königreich. Zum Teil schon sehr nah an deinem Königreich sind. Du liebst sie. Und ich danke dir, Jesus, dass wir nicht mehr zu dieser Welt, zu dieser gefallenen Ordnung gehören müssen. Dass du uns herausgerufen hast aus diesem Ordnungssystem dieser Welt. Dass du uns ins Reich des Lichts versetzt hast. Ich danke dir, Jesus, für diesen Segen. Und ich bitte dich, dass wir wirklich auch als Gemeinde und persönlich, dass wir, auch wenn wir nicht mehr zu diesem Ordnungssystem gehören, dass wir Segensspuren den Menschen, die so sehr an diese Welt geknüpft sind, hinterlegen dürfen. Dass wir als Gemeinde, als christliches Zentrum Segensspuren in unsere Gesellschaft, in unsere Stadt, in unser Fricktal, in unsere Nordwestschweiz hineinbringen dürfen, wo Menschen einfach deinen König Jesus Fußabdruck sehen durch unsere Leben. Und wenn sie den zuwischen, dann wischen sie ihn zu. Aber wenn sie ihn erkennen als eine Offenbarung, eine Begegnung mit dir, dann danken wir dafür. Danke, Jesus, dass du uns brauchst. Danke, dass wir dich repräsentieren dürfen hier auf Erden, als Gemeinde in diesem Tal, in dieser Region, aber auch wo auch immer wir sind, als deine Ausgesandten in diese Welt. Danke, Jesus, dass du uns lehrst. Ja, du willst uns hier, absolut. Du willst nicht, dass wir irgendwo weg sind, dass der Vater uns wegnimmt. Nein, du bittest, dass er uns hier lässt, bis der Auftrag erfüllt ist. Danke, Vater, dass du uns Gnade und Gunst schenkst. Dieses Risiko, dass es ist, auch mit dir unterwegs zu sein, weil wir nicht immer wissen, was um die Ecke ist. Dieses Strategiespiel. Es ist ja kein Spiel, Vater, aber es ist ein Weg, wo wir uns von deinem Geist leiten lassen. Ob von außen oder von innen dieses Land einnehmen. Jesus, hilf uns. Hilf uns zu fokussieren. Hilf uns, uns auf deinen Geist einzulassen. Und uns auch korrigieren zu lassen, wo wir Korrektur brauchen. Uns neu auszurichten, Herr. Vater, zeig uns, wo du auch in unserem Leben ajustieren möchtest. Unser Gebiet erweitern möchtest. Lehre uns, Jesus. Und in der Worship-Zeit haben wir dieses Lied gesungen, Miracle Maker. Und als wir dieses Lied gesungen haben, habe ich gehört, oder ich glaube, dass Jesus mich gefragt hat, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass ich der Miracle, der Wundermacher bin? Und in meinem Inneren habe ich Jesus gesagt, ja, Jesus, ich glaub's. Ich glaube, dass du der Wegmacher bist, dass du der Wundermacher bist. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, diesen Waymaker, diesen Miraclemaker in deinem Leben ganz neu einzuladen. Und nicht nur einzuladen, sondern es zu empfangen, dass er ein Waymaker ist. Dass er einen Weg macht, Freunde. Er ist, nicht du. Du musst deine Schaufel weglegen, sondern lass ihn deinen Weg machen. Lass ihn die Wunder machen. Du kannst keine Wunder tun. Er tut's. Er tut's. Aber wenn wir es nicht glauben, werden wir es auch nicht empfangen. Wir empfangen das, was Gott für dich bereit hat im Glauben und nicht im Kosmos. Im Kosmos empfängst du nichts, das dir Segen bringt. Du empfängst es im Königreich. Das ist das, was Segen bringt. Wenn du ein Wunder brauchst von König Jesus, dann ist er da, um dir heute ein Wunder, egal in welchem Bereich deines Lebens, kann am Job sein, es kann an deinem Körper sein, es kann in deinen Beziehungen sein, dann ist er der Miracle Maker. Und möchte, dass du bekennst, Jesus, du bist der Miracle Maker. Du bist der Waymaker. Ich habe auch das Empfinden gehabt, dass jemand da ist, du hast das Gefühl, hey, da ist einfach ein Schitterhaufen vor mir. So ein Schutthaufen. Und ich habe das Empfinden gehabt, dass Jesus sagt, hey, ich mache aus so, was du als Schutthaufen siehst, mache ich Neues. Ich mache Wege, wo eben keine Wege sind. Ich bahne Wege, wo eben Türen verschlossen sind. Und vielleicht bist du in einer Lebenssituation, in deiner Nachfolge, wo du merkst, hey, ich brauche da wirklich irgendwo einen Durchbruch, ich brauche ein Wunder, ich brauche Jesus, der mir den Weg bereitet. Er ist der Waymaker. Aber dann empfang das im Glauben, empfang es auch für dein Leben, für deine Umstände, für deine Situationen, die Gott kennt und dir auch sagt, hey, ich mach's. Das Reich Gottes ist ein Reich, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, der Kraft. Und auch der Gerechtigkeit. Der Freude. Empfang das, was das Himmelreich für dich bereithält. Ich bitte das Ministry-Team, dass ihr kommt und wenn das dich in einer Art oder Weise auch betrifft, dann bekenne heute Morgen, dass Jesus der ist, der es macht, in deinem Leben. Warte nicht auf morgen. Du weißt nicht, was morgen ist, aber heute ist der Tag. Es ist noch jemand hier, ich weiß nicht, am Livestream oder auch hier im Saal, du hast Probleme mit dem Bereich unter dem Knie. Und zwar sind es das Schienbein hier vorne. Ist jemand da, der hier auch Schmerzen oder Verletzungen hat. Und ich glaube auch, dass Jesus heute Morgen heilt. Er heilt nicht nur körperlich, sondern er heilt auch geistlich. Deshalb betet er auch zum Vater, Vater, schütze sie. Und wenn Dinge geschehen sind, wo eben das nicht passiert ist, dann stellt Jesus wieder her, dann komm und lass dich vom Geist Gottes, vom König Jesus wiederherstellen. Danke, Vater.